Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Mittwoch, der 26. März 2025. Willkommen zur 81. Folge der Foreign Times. Heute wird es um Diktaturen und Diktatoren geben. Und ich glaube, da gibt es nur einen Experten auf dieser Welt, den man ernsthaft befragen kann. Marcel Dirsus, ich grüße dich.
Vielen Dank für die Einladung.
Marcel, wer bist du und was machst du?
Ich bin Politikwissenschaftler und seit neuestem auch Autor. Ich habe nämlich gerade ein Buch darüber geschrieben, wie Diktatoren stürzen. Und ansonsten befasse ich mich viel mit deutscher Außenpolitik.
Ja, das Buch befasst sich aber auch damit, wie sie überhaupt ins Amt kommen, ihre Macht konsolidieren und was sie dann so alles tun müssen in der Folge. Also es ist ja ein sehr, magst du Diktatoren?
Nein, auf keinen Fall. Der Eindruck könnte sich aufdrängen, weil ich mich jetzt seit mehr als 10 Jahren sehr intensiv mit dem Thema befasse. Aber es ist das Gegenteil. Also ich möchte verstehen, wie diese Leute an die Macht kommen, wie sie sich an der Macht halten und wie man sie am Ende auch eben los wird. Und das nicht, weil ich Diktatoren mag, sondern weil das eben so einen großen Einfluss auf unsere Welt hat.
Ich habe das deswegen gefragt, weil ich so zwischendrin beim Lesen den Eindruck hatte, was sollen die denn anders tun, die armen Kerle? Die sind ja da auch in ihrem System gefangen und dann schon fast schon so ein Verständnis für sie empfunden habe. Also ich glaube, man muss es ein bisschen erklären. Es ist einerseits ein Sachbuch, es ist aber andererseits sehr szenisch geschrieben und dadurch extrem lesbar, auch für Menschen, die sich eben nicht auf dieser Sachebene jemals damit befasst haben. Und ich glaube, das ist das, was dieses Buch auch ausmacht. Und du hast mir gerade eben gesagt, in wie viel Sprachen es jetzt übersetzt wurde. Wie viel waren es nochmal?
Ich glaube, wir sind bei 14. Mittlerweile 14, tatsächlich.
Ja. Ich glaube, das ist auch ein Statement für sich. Gut, aber dann kommen wir mal dazu. Was ist denn ein Diktator, mal so ganz plump gefragt?
Also der deutsche Titel ist eben Wie Diktatoren stürzen. Mhm. Der Originaltitel ist tatsächlich How Tyrants Fall im Englischen. Und ich habe bewusst im Original den Titel ein bisschen breiter gemacht, weil ich mich mit einer großen Palette von Machthabern befassen wollte. Also nicht nur die personalistischen Diktatoren oder die Militärdiktatoren, sondern zum Beispiel auch Könige oder Theokraten. Und was mich interessiert, sind im Grunde genommen Machthaber, die nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung auf ihrer Seite brauchen, um die Macht zu nehmen oder um die Macht zu behalten. Also wenn man das jetzt mal im Kontrast mit einer funktionierenden Demokratie sieht, dann ist es so, dass man in Deutschland, in Großbritannien, in Frankreich einen sehr großen Anteil der Leute braucht, um Premierminister zu werden, um Bundeskanzler zu werden, um Präsident zu werden. Also Friedrich Merz, man kann von ihm halten, was man will, aber er hat jetzt Millionen von Wählern irgendwie überzeugt, ihn zu unterstützen und nur so kann er dann auch tatsächlich Bundeskanzler werden. In anderen Systemen ist es natürlich gänzlich anders. Also ein Kim Jong-un in Nordkorea ist vielleicht abhängig von 100 oder 200 Familien, um in seiner Position zu bleiben. Und es sind genau diese Anführer, die mich interessieren, die eben nur einen sehr, sehr kleinen Teil der Bevölkerung brauchen.
Also ich will jetzt Friedrich Merz nicht zum Diktator machen, aber wie viel Prozent braucht man denn? Also ich kenne da so Zahlen, dass man ungefähr 30% der Bevölkerung irgendwie in seinem Orbit haben sollte, um durchregieren zu können. Dann gibt es aber auch so Länder wie Iran, wo man sagen könnte, naja, das sind eher 15% nur noch im Laufe der Zeit. Dann kann man dann immer sagen, naja, wie lange hält sich das noch? Also irgendwo gibt es da einen Kipppunkt vielleicht. Hast du da eine Zahl?
Ist, glaube ich, sehr schwer zu quantifizieren, aber es gibt Extremfälle. Also Nordkorea ist so ein Extremfall. In Nordkorea ist es so, dass der allergrößte Teil der Bevölkerung für Kim Jong-uns Machterhalt im Grunde genommen irrelevant ist. Und daraus ergeben sich natürlich völlig andere Anreize, als die Anreize, die man hätte als demokratischer Politiker, wenn man eben Wahlen gewinnen muss.
Der bringt dann halt mal jemanden um, der dann nicht spurt, wie er möchte, statt ihn überzeugen zu müssen.
Das ist das eine, also wie geht man mit der Bevölkerung um, wie kann man auch mit der Bevölkerung umgehen, aber die größere Frage ist, wie geht man mit Macht um und wie geht man auch mit Geld um. So ein Putin oder eben auch ein Kim Jong-un haben im Grunde genommen keinen Anreiz, irgendwie positive Ergebnisse für einen Großteil der Bevölkerung zu generieren, weil diese Leute eben für den Machterhalt nicht relevant sind. Also wenn in Russland oder wenn in Nordkorea Geld reinkommt, dann wird das Geld nicht für Schulen ausgegeben oder für Straßen oder für Krankenhäuser, sondern es geht an die Generäle, es geht an Geheimdienstler oder es geht an Oligarchen. Und das ist im Grunde genommen ein struktureller Vorteil, den Demokratien haben. Es ist nicht so, dass wir darauf angewiesen sind, dass unsere Politiker gute Menschen sind. die sich zwangsläufig um uns kümmern wollen aus der Güte ihres Herzens, sondern sie müssen es, um an der Macht zu bleiben. Und das ist für ein politisches System natürlich sehr gut, wenn man einer dieser Bürger ist, die in anderen Ländern eben fast keinen Einfluss haben.
Also das heißt, ein Diktator konzentriert sich mehr auf den Machtzirkel, während in einer Demokratie man sich mehr auf die Bürger konzentriert. Das wäre so die grobe Zusammenfassung dessen.
Genau, das ist der eine Aspekt. Und was hier wichtig zu verstehen ist, das ist keine Option. Also es geht nicht darum, dass die Leute das machen können, sondern die Leute müssen es machen. Der Anreiz ist ein komplett anderer. Und wenn sie es nicht machen, dann laufen sie Gefahr, dass sie eben auch recht schnell ihre Macht verlieren können. Und hier gibt es einen weiteren Unterschied zur Demokratie, nämlich wenn es darum geht, was mit Diktatoren passiert, wenn sie ihre Macht mal verlieren. Wenn wir uns Olaf Scholz vorstellen, der wird keine Probleme haben, jetzt wo er nicht mehr Bundeskanzler ist. Der wird Golf spielen oder der wird ein paar Reden halten vor irgendwelchen Banken in Frankfurt oder vielleicht verbringt er auch einfach Zeit mit seiner Familie, aber es wird ihm gut gehen. Als sich Politikwissenschaftler angeschaut haben, was mit personalistischen Diktatoren passiert, wenn sie ihre Macht verlieren, haben sie herausgefunden, dass mehr als 2/3 entweder ins Exil gezwungen werden, in den Knast kommen oder tatsächlich getötet werden. Das heißt, wir haben eine grundlegend andere Situation für diese Sorte Machthaber. Man kann enorm schnell die Macht verlieren, wenn man nur einen kleinen Teil der Bevölkerung verliert. Und wenn man seine Macht verliert, verliert man womöglich auch noch seine Freiheit oder sogar sein Leben. Und das bestimmt einen großen Teil des Alltags von diesen Leuten.
Ja, also das wissen die natürlich, dass das so enden wird oder könnte und reagieren dann in ihrem Handeln darauf. Die einfachste Methode darauf zu reagieren ist, man schüttet die Leute mit Geld zu, ne? Also so, man kauft die alle.
Man kauft die Leute, die man kaufen muss, genau. Also man kauft die Generäle, man kauft die Leute, die im Palast um einen rumwuseln und man kauft die Geheimdienstler, also die Leute, die tatsächlich wichtig sind. Aber es gibt natürlich auch die gegenteilige Methode und das sehen wir in Diktaturen ja auch immer wieder. Wenn jemand es wagt, trotzdem out of line sozusagen zu gehen und sich dem Regime zu widersetzen oder er zeigt auch nur nicht ausreichend Loyalität, dann gibt es natürlich immer noch auch die Möglichkeit, die Peitsche zu benutzen statt das Zuckerbrot.
Und das würde bedeuten, wenn Menschenmassen auf die Straße gehen, dass man sie einfach niederknüppelt oder niederschießt. Und innerhalb des Machtzirkels bedeutet das?
Ja, also mit den Massen, das ist ein extrem interessantes Thema. Und ich habe mich auch zu Beginn meiner Beschäftigung gefragt, wie kann das denn überhaupt sein? Also wie kann es sein, dass diese Massenproteste überhaupt dazu in der Lage sind, diese teilweise sehr gefestigten Diktaturen abzusetzen? Und der Mechanismus, über den das funktioniert, ist total interessant. Man kann als Diktator keine öffentliche Schwäche zulassen. Das heißt, wenn die Leute sich entgegen der Befehle sozusagen auf den Plätzen sammeln und gegen das Regime demonstrieren, muss man in irgendeiner Form und Weise reagieren. Und normalerweise beinhaltet diese Reaktion Gewalt. Wenn man jetzt aber Gewalt gegen Rentner oder Lehrer oder Teenager einsetzt, hat man am nächsten Tag womöglich noch mehr Leute auf der Straße und das Problem wird noch größer. Und in diesem Moment kann die Opposition den Diktator oft in eine Wahl zwischen Pest und Cholera zwingen. Also es gibt nicht mehr so richtig gute Optionen. Und wenn dann der Diktator einen Schießbefehl gibt, weil er meint, das ist der einzige Weg, um mit diesen Massen umzugehen, dann zerbrechen Regime tatsächlich oft unter dem Gewicht ihrer eigenen Repression, weil es entweder Soldaten gibt, die sich einfach weigern, den Befehl auszuüben, oder weil es innerhalb des Palastes Leute gibt, die sagen, sie ziehen nicht mit. Also sie benutzen keine tödliche Gewalt gegen die eigenen Leute. Und wenn das passiert, dann führt es zu einem Kontrollverlust und dann wird es enorm schnell, enorm gefährlich für den Diktator.
Aber auch dagegen haben ja Diktaturen Mittel entwickelt. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel in den Iran guckt, sind die extrem gut dabei, Menschen zu dividieren, eben keine Gruppen entstehen zu lassen, die Opposition zu motivieren, sich gegenseitig mehr zu hassen als quasi den Staat. Also das ist jetzt nicht so ganz ohne Gegenwehr seitens der Diktatoren.
Das stimmt. Und in dem Zusammenhang gibt es auch tatsächlich Dinge, die einfach enorm deprimierend sind. Also ich glaube, wir erzählen uns zum Beispiel sehr gerne, dass man Konflikte nicht gewinnen kann, wenn man nicht die Hearts and Minds der Leute gewinnt. Also man muss irgendwie die Leute überzeugen. Und wenn man die Leute nicht überzeugen kann, dann ist es unmöglich, dass man sich durchsetzt. Die Historie zeigt aber, dass das natürlich nicht der Fall ist. Also wenn man brutale Gewalt über einen längeren Zeitraum ausüben kann, dann kann man auch Konflikte gewinnen, wenn ein Großteil der Bevölkerung hasst. Das ist eine Frage, in der wir uns, glaube ich, anlügen, weil die Wahrheit so deprimierend ist, dass wir uns was anderes überlegen, ja, weil wir es sozusagen nicht aushalten, daran zu glauben. Aber es ist korrekt, es gibt Mittel und Wege, wie man die Opposition teilen kann und wie man es auch wahrscheinlicher machen kann, dass dieser Schießbefehl beispielsweise ausgeführt wird. Und da gibt es zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass innerhalb dieser Diktaturen oftmals dafür gesorgt wird, dass die Leute, die am Ende schießen sollen, relativ weit von den Leuten weg sind, auf die sie schießen. Also man möchte unbedingt ein Szenario vermeiden, in dem jemand aus Leipzig auf Leipziger schießt oder aus Teheran auf Leute aus Teheran schießt, sondern man stellt sicher, dass die Soldaten oder Sicherheitskräfte, die in erster Reihe sind, von weit weg herkommen. Und die logische Konsequenz am Ende davon ist, dass man vielleicht sogar ausländische Truppen benutzt, um diese Demonstration niederzuschlagen. Und das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder beobachtet. Zum Beispiel in Weißrussland gab es russische Fallschirmjäger, aber auch in Kasachstan. Und das Interessante daran ist, dass diese ausländischen Kräfte nicht mal aktiv schießen müssen, um den entscheidenden Unterschied zu machen. Denn in der Situation, wo dieser Schießbefehl reinkommt, muss man sich ja als Soldat, als Offizier fragen, machen wir das oder machen wir es nicht? Und ein Teil dieser Entscheidung beinhaltet eben auch, wie wahrscheinlich ist es, dass das Regime fällt. Denn wenn man glaubt, dass das Regime fällt, dann führt man diesen Befehl ja nicht aus, weil man weiß, dann hat das womöglich sehr starke Konsequenzen. Wenn man sich aber umdreht und man sieht der russische Fallschirmjäger, dann weiß der einfache Soldat, dann weiß der Offizier, dann weiß der Berater im Palast, dass die Wahrscheinlichkeit eines Regime-Niedergangs weitaus niedriger ist. Und das wiederum macht es wahrscheinlicher, dass die Gewalt dann tatsächlich benutzt werden kann durch die Diktatur.
Wobei das natürlich nur funktioniert, wenn Russland russische Kräfte nach Belarus schickt, aber umgekehrt wahrscheinlich eher nicht, ne? Das wäre dann wieder ein Schwächesignal.
Das stimmt. Man braucht natürlich im Idealfall ausländische Freunde oder zumindest ausländische Partner, die auch tatsächlich stark sind.
Also ein anderes Ding, was ich sehr interessant fand, im technischen Sinne, aber menschlich natürlich ziemlich abgründig, das haben wir in Syrien gesehen, wo dann in den Gefängnissen auch die Opfer gezwungen wurden, andere zu foltern. Sie auch zu Tätern wurden. Und so natürlich dann auch eine Dividierung zwischen den Gruppen vorgenommen wurde.
Ja, das ist tatsächlich ein Mechanismus, der öfter von Diktaturen eingesetzt wird. Es kann in diesem Zusammenhang sein. Aber es kann beispielsweise auch darum gehen, dass man es den eigenen Sicherheitskräften schwieriger macht, die Seite zu wechseln. Das ist etwas, was Saddam Hussein zum Beispiel gemacht hat. Saddam Hussein hat explizit seine Sicherheitskräfte dafür eingesetzt, um schlimmste Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Anteilig deshalb, weil er wusste, sobald diese Soldaten darin involviert waren, mussten sie das bestehende System quasi bis zum Tod beschützen, denn es gab einfach keine Alternative. Denn wenn das Regime fällt, dann kommen diese Konsequenzen für diese Menschenrechtsverletzungen eben unmittelbar. Das heißt, mit genug Fantasie kann man als Diktator einiges tun, um das Risiko zu reduzieren, dass die eigenen Leute die Seite wechseln.
Könnt mal wieder nach Syrien rüberhüpfen. Da hatten wir ja auch kürzlich einen Podcast. Da war es ja dann auch so, dass eben das so passiert ist. Und es gab nach dem Machtwechsel, ich will jetzt nicht sagen eine Amnestie, aber vielen Sachen wurde nicht nachgegangen. Und das wiederum hatte dann jetzt aber den Trade-off in Anführungszeichen, dass halt sehr viel Leid ungesühnt ist und keine Gerechtigkeit hergestellt wurde und dadurch Menschen auch begonnen haben, das in die eigenen Hände zu nehmen. Also das ist eine ziemlich diffizile Geschichte dann auch für die nachfolgenden Eliten.
Ja, ich glaube, Trade-off ist genau das richtige Wort. Es gibt für Diktatoren selten was umsonst, aber auch in der Nachfolge, also wenn diese Diktatoren mal gefallen sind und es gibt was Neues, gibt es extrem herausfordernde Zielkonflikte, die man auch nicht so richtig auflösen kann. Und das ist eben einer davon. Der Gedanke dahinter ist natürlich quasi ein Appell an die Stabilität. Also man erhofft sich, dass das, was nachfolgend passiert, womöglich stabiler sein könnte, wenn man die vorherigen Verbrechen eben nicht mit maximalen Nachhalt verfolgt. Aber klar, das hat eben auch andere Konsequenzen.
Das ist ja eine sehr schwierige Welt, in die man sich da hineinbegibt, wenn man, naja, ich glaube nicht, jeder wächst auf und sagt, ich will Diktator werden, aber man wird ja in solche Systeme hineingeboren und sie befördern sich ja dann dadurch im Grunde selbst, ne? Weil der Nachfolgende ja in dem gleichen System mit der gleichen Logik dann wieder agieren muss.
Ja, auch das ist total interessant. Also ich dachte, als ich eben mich mit dem Thema befasst habe zum Beispiel, wenn jetzt ein Diktator, sagen wir, einfach einschläft, also der Diktator ist krank oder der Diktator ist alt und der Diktator stirbt. Man könnte ja meinen, dass das das größtmögliche Fenster für eine Veränderung ist, weil der Diktator jetzt eben nicht mehr vor Ort ist und jetzt kann sich alles ändern und jetzt kann es zu einer Demokratisierung kommen. Und tatsächlich ist es aber oft so, dass sich in diesem Szenario sehr wenig ändert. Und das liegt an zwei Dingen. Das erste ist, für die Leute um den Diktator herum, also diese Palasteliten, diese Geheimdienstler, diese Militärs, ist das Entscheidende allermeistens nicht der Diktator selbst, sondern das System als Ganzes. Das heißt, wenn es diesen Diktator mal nicht mehr gibt, dann ist natürlich diesen Palasteliten, haben die immer noch ein Interesse am Regime, weil dieses Regime ihre Macht und eben auch ihr Geld generiert. Und deshalb ist eine Demokratisierung extrem unwahrscheinlich. Und zusätzlich ist es so, dass Diktatoren oft quasi nur einschlafen dürfen, weil es schon einen gewissen Konsens zwischen diesen Palasteliten darüber gibt, was als nächstes passieren soll. Denn wenn es diesen Konsens nicht gegeben hätte, dann hätte der ein oder andere vielleicht schon vorher einen Angriff auf den Diktator gestartet, während er schwach ist, weil er krank ist oder weil er alt ist.
Okay, also nochmal zu dem Konsens. Wie bildet denn sich in so einem Regime ein Konsens? Also, man kann sich ja untereinander auch nicht trauen.
Im Grunde genommen kann niemand niemandem trauen. Und das liegt auch an der Struktur von den Regimen. Ganz genau. Also ich beschreibe im Buch etwas, das wird manchmal das Diktatorendilemma genannt. Mhm. Und im Kern geht es darum, dass der Diktator eigentlich nie wissen kann, wer tatsächlich loyal ist und wer nur so tut, als ob, weil er Angst vor den Konsequenzen hat. Und das macht ja auch total Sinn. Also wenn wir jetzt mit Putin reden würden und wir hätten ein Problem mit einem seiner Policies, dann würden wir das ja wahrscheinlich auch nicht anbringen, denn die Konsequenz daraus kann eben Gulag oder Tod sein. Das heißt, der Diktator selbst wird konstant belogen und die Leute um den Diktator herum sagen sehr oft ja, nachdem der Diktator gesprochen hat. Und gleichzeitig ist es so, dass der Diktator natürlich überhaupt kein Interesse daran hat, dass sich die Leute um ihn herum untereinander koordinieren können oder dass die sich in irgendeiner Form und Weise vertrauen. Denn wenn das der Fall ist, dann ist das natürlich sofort ein Risiko auch für den Diktator. Das heißt, diese Koordination ist in der Tat schwierig, aber das Beispiel, was ich im Buch habe, ist Syrien. Und zwar war es so, als Assad der Ältere keine Option mehr war, weil er gestorben ist, haben sich die syrischen Palasteliten überlegt, okay, was jetzt? Und natürlich hätte der ein oder andere von denen sicherlich auch gern selbst den Posten übernommen. Aber am Ende hat man sich quasi darauf geeinigt, dass Assad der Jüngere die am wenigsten schlechte Option ist. Und zwar nicht, weil er irgendwie dafür geboren wurde, Diktator zu sein, ganz im Gegenteil, sondern die Logik dahinter war, dass das die größte Chance hätte, das Regime am Leben zu halten. Weil es dann eben nicht zu einem offenen Schlagaustausch kommt oder einem Putsch oder eben einem Bürgerkrieg. Soweit jedenfalls damals die Logik.
Ja, ich meine, bei Xi Jinping war ja auch eine ähnliche Logik. Ne? Das war derjenige, der am wenigsten allen wehgetan hat und von dem man glaubte, ihn am besten kontrollieren zu können. Und der wurde dann einer der Präsidenten, die nach Mao im Grunde am meisten durchgreifen konnten. Auch eine Überraschung im Grunde.
Auch das sieht man tatsächlich immer wieder. Man könnte sich ja auch fragen, wenn man jetzt Diktator ist und das Risiko dieses Machtverlustes ist so enorm, warum geben die Leute denn nicht einfach ihre Macht ab? Warum suchen sie sich nicht einfach einen Nachfolger aus und dann kann der Nachfolger das regeln und man selber genießt seine Rente? Aber tatsächlich ist auch das ein Fall, in dem sich Diktatoren oft vertun, wenn sie diesen potenziellen Nachfolger aussuchen. Denn man sucht ja im Grunde genommen jemanden, der so kompetent ist und so stark ist, dass er einen beschützen kann, auch wenn man nicht mehr selber an der Macht ist. Aber gleichzeitig braucht man jemanden, der nicht zu einer Gefahr für einen selbst werden kann, wenn er dann im Palast ist. Und das ist etwas, das enorm schwer aufzulösen ist. Und als Resultat dessen versuchen Diktatoren in der Regel, solange sie nur können, irgendwie an der Macht zu bleiben.
Sie finden quasi keinen Nachfolger, weil der würde ihnen ja sofort den Hals umdrehen, ne? Also wenn er stark genug ist.
Genau. Ja, wenn ich jetzt Nachfolger bin und ich bin stark genug, um sozusagen meinem Vorgänger den Garaus zu machen, damit er keine Bedrohung mehr für mich ist, dann ist es ja nur rational, das auch zu tun. Also ich will das nicht gutheißen, ne? Das muss ich vielleicht nochmal generell sagen. Also wir befinden uns in der Binnenlogik dieser Regime. Das ist jetzt nicht keine Empfehlung, ja, keine Handlungsempfehlung, aber in der Binnenlogik dieser Regime ist das durchaus rational.
Ja, also du hast das schöne Beispiel Kasachstan dafür im Buch drin, das, glaube ich, das auch sehr schön nachzeichnet und auch halbwegs aktuell ist, wie sowas schiefgehen kann. Aber im Grunde, alles, was du beschreibst, bedeutet ja, dass man eigentlich gar kein Diktator sein möchte als normaler Mensch. Weil warum sollte man sich den Scheiß antun? Also du bist ja nur noch dabei, paranoid irgendwie durch die Gegend zu rennen, die Leute zu dividieren, irgendwelche anderen zu foltern oder umzubringen. Und ich meine, du kannst auch dein Leben auch gar nicht genießen. Ne?
Ja, ich würde zwei Sachen dazu sagen. Also erstmal, viele von diesen Menschen sind natürlich nicht normal. Das sind Menschen, die sind schon sehr speziell, was die Psyche angeht. Also ganz viele von diesen Leuten sind zum Beispiel paranoid. Und die müssen ja auch die Kapazität dafür haben, mit einigermaßen hoher Regelmäßigkeit brutale Gewalt anzuwenden oder sie zumindest anzudrohen. Und auch das ist ja nicht so richtig normal. Tatsächlich ist es aber so, dass viele dieser Dinge, die sie abnormal machen, tatsächlich zu ihrem Vorteil sind. Also man kann gar nicht in dieser Position sein, ohne in gewisser Weise paranoid zu sein. Denn dann hält man sich da nicht, weil anders als im normalen Leben sind in diesem Regime diese Bedrohungen ja tatsächlich real. Aber es gibt hier eine feine Balance, denn man darf nicht komplett die Rationalität verlieren und man darf nicht zu krank werden. Denn wenn man zu krank wird, dann kann man diese Zielkonflikte überhaupt nicht mehr austarieren und das kann enorm schnell zu einer Bedrohung werden. Das Beispiel, was ich im Buch habe, ist Masias Ngema, der in Äquatorialguinea im Kalten Krieg geherrscht hat. Und Masias Ngema hat tatsächlich seinen Verstand verloren. Also es gibt Anekdoten, wie er im Palast auf und ab läuft und die Namen derer wiederholt schreit, die er getötet hat. Oder er hat seinen Bediensteten befohlen, den Tisch zu decken für 8 Gäste. Und als keiner dieser Gäste erschienen ist, hat er einfach ganz normal mit denen geredet, als wären sie da. Ja, also wenn ich sage, er hat den Verstand, ich meine wirklich, er hat den Verstand verloren. Mhm. Überhaupt nicht mehr präsent. Und als Resultat dessen hat er enorm schnell die Macht verloren, weil die Eliten um ihn rum gesehen haben, es gibt keinen Vorteil von etwaiger Loyalität mehr. Weil dieser Mann überhaupt nicht mehr entscheiden kann, wer tatsächlich Freund und Feind ist. Und deshalb haben sie ihn sehr schnell abgesetzt und auch sehr schnell erschossen. Das heißt, man muss in dieser Position eine gewisse Rationalität beibehalten, aber man kann auch nicht so richtig normal sein. Und noch mal zu der Frage, warum sollte man das wollen, jetzt abgesehen von etwaigen psychischen Krankheiten. Man darf nicht vergessen, dass viele von diesen Leuten ja in einem System anfangen, wo es ohnehin schon einen Diktator gibt. Also es ist ja nicht unbedingt so, dass die in eine funktionierende Demokratie geboren werden und dann entscheiden sie sich bewusst dafür, das Land in eine Diktatur umzukrempeln. Sondern es gibt ja Länder, in denen sitzt sowieso schon einer oben und der ist der Diktator. Und dass man sich dann überlegt, okay, also wenn es sowieso schon einen Diktator gibt, dann wäre es lieber ich. Das empfinde ich schon als ein bisschen naheliegender als das Alternativszenario.
Ja, das meinte ich ja vorhin, ne? Also es ist unglaublich schwer. Das ist wie so ein Zyklus, der im Grunde nicht durchbrechbar ist, außer durch irgendwie ein Sonderereignis. So mein Eindruck.
Es gibt natürlich Mittel und Wege, wie man diese Leute zu Fall bringen kann. Aber tatsächlich ist es oft so, dass das wahrscheinlichste Szenario nach einem Fall von beispielsweise einem personalistischen Diktator eine weitere Diktatur ist. Hm. Und auch das hat strukturelle Gründe. Personalistische Diktatoren versuchen im Grunde genommen, unabhängige Institutionen zu bekämpfen. Das heißt, entweder werden die Institutionen komplett zerstört oder man versucht, diese Institutionen zu übernehmen, damit man sie dann für die eigenen Zwecke benutzen kann. Gleichzeitig gibt es nicht wirklich einen Anreiz, einen Nachfolger aufzubauen, denn wie wir eben schon besprochen haben, sobald es einen designierten Nachfolger gibt, wird dieser Nachfolger sofort zu einer Bedrohung für den Diktator selbst. Und aus Kombination dessen ergibt sich dieses Szenario, was wir immer wieder sehen. Der Diktator wird abgesetzt und dann muss man sich irgendwie entscheiden, was als nächstes passiert. Und in dieser Situation gibt es diese ganzen Institutionen nicht, die es bei uns gibt. Also wenn unser Bundeskanzler nicht mehr ist, dann haben wir Gerichte und Ämter. Und man kann das irgendwie alles regeln, diese in etwaigen Disput. Aber in diesen Ländern werden dann oft die Karten komplett neu gemischt und im Grunde genommen kann einfach alles passieren. Also es kann geputscht werden, es kann zum Bürgerkrieg kommen, Leute können erschossen werden. Und das macht es natürlich enorm viel schwieriger, irgendwie zu einer Demokratisierung zu kommen.
Ja, vor allem, weil man ja auch gerne am Leben bleiben möchte, ne?
Die meisten schon,
ja. Ja. Also vielleicht mal andersrum gefragt, wie viel Prozent führen denn zu einer Demokratie bei einem Umsturz? Gibt es da eine Zahl?
Oh, die Zahl müsste ich nachgucken, aber es ist gering. Also es ist niedriger, als man denkt. Ich glaube, es ist sowas wie 20%.
Weil daraus würde für mich ja auch die Frage folgen, warum sollten wir in Anführungszeichen denn dann überhaupt irgendwo daran arbeiten, eine Diktatur zu kippen, außer die anderen stehen auf unserer Seite und der da nicht. Weil im Grunde kann man ja keine Demokratisierung erwarten.
Ja, das ist ein Argument. Ich glaube, es gibt generell sehr gute Argumente dagegen, sich zu involvieren. Das eine ist eben, was ist die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Demokratisierung? Und das andere ist generell die Frage, was könnte als nächstes passieren? Also es gibt ja eine enorme Unsicherheit im Umgang mit diesem Regime. Und was als nächstes passieren könnte, ist eben oft besser, aber sehr oft eben auch schlechter oder zumindest potenziell schlechter. Ich würde allerdings auch sagen, es macht natürlich einen riesigen Unterschied, wie man sich engagiert. Also wenn man unabhängige Journalisten unterstützt oder wenn man Social-Media-Kampagnen unterstützt oder wenn man friedlich Oppositionelle unterstützt, dann hat das natürlich ganz andere Kosten und andere Risiken als beispielsweise eine Invasion. Mhm. Und zur generellen Frage, was sind denn die Argumente dafür? Also ich habe ja jetzt auch relativ viel international mit den Leuten über das Buch geredet. Und als ich denen zum Beispiel gesagt habe, ich bin enorm skeptisch, was Invasionen von außen angeht, also Foreign Imposed Regime Change, da war dann auch teilweise die Situation, dass die Leute gesagt haben, ja gut, aber also du bist Deutscher. Und natürlich ist es so, also ich bin überhaupt nur in Freiheit aufgewachsen, weil jemand anders sich dafür entschieden hat, Gewalt anzuwenden, um unseren Diktator abzusetzen. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass es kein Szenario gibt, in dem man so eine Politik verfolgen sollte. Aber was das angeht, was dieses spezifische Mittel angeht, bin ich eben grundlegend sehr skeptisch. Ich würde allerdings auch noch hinzufügen wollen, also wenn wir uns jetzt mal den konkreten Fall von Putin angucken. Mhm. Natürlich kann man argumentieren, wir sollten nichts dafür tun, dass Putin fällt, denn nach Putin gäbe es wahrscheinlich einfach einen weiteren Diktator. So weit, so gut. Das wäre tatsächlich am wahrscheinlichsten. Aber im Umgang mit Russland beispielsweise würde ich argumentieren, unser Kerninteresse ist ja nicht eine Demokratisierung in Russland, sondern was wir erstmal wollen, ist, dass Russland keinen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Mhm. Mit einem russischen Diktator können wir uns schon irgendwie arrangieren. Ja, das wäre nicht unser Wunschszenario, aber das ist etwas, mit dem wir umgehen können. Insbesondere, wenn man irgendeinen zivilen Weg findet, um Konflikte auszutragen. Und das haben wir aktuell eben nicht.
Ja, man muss ja sagen, der Putin ist extrem gut darin, seine Macht zu festigen und zu erhalten. Also die Opposition ist quasi nicht vorhanden oder zumindest nicht sichtbar, vielleicht übersehe ich was. Und auch innerhalb des Machtzirkels hat man jetzt nicht den Eindruck, dass da groß Druck kommt. Die Oligarchen halten sich eh zurück. Also ja, vielleicht nehmen wir den mal als Beispiel. Was kann man denn tun?
Der Kreml hat enorm viel Zeit und enorm viele Ressourcen benutzt, um die Bedrohung von der Straße zu verringern. Mhm. Also ich glaube, ein Szenario, in dem Putin durch Massenproteste fällt, ist sehr unwahrscheinlich.
Ich würde sogar noch ergänzen, die einzige Opposition, die Putin hat, das sind die so weit rechts und so weit im nationalistischen Lager, dass er sie natürlich an sich bindet, aber die will man definitiv nicht, also die will man nicht ersetzt da drin haben in der Regierung.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, die größte Bedrohung für Putin kommt von innerhalb des Regimes und wir haben ja durchaus auch gesehen, dass es möglichen Widerstand gibt, insbesondere als Prigozhin sozusagen in die falsche Richtung marschiert ist und dann auf dem Weg nach Moskau war. Und was die generelle Stabilität angeht, um ehrlich zu sein, es ist immer extrem schwer, insbesondere von außen zu sagen, wie stabil oder instabil das Regime jetzt ist. Und das liegt anteilig daran, dass diese Systeme auf einem Eindruck der Unausweichlichkeit basieren. Das System funktioniert überhaupt nur, weil die Leute im Land das Gefühl haben, dass es keine Alternative gibt. Und das haben wir zum Beispiel ja auch in Syrien gesehen. Als dann klar wurde, dass es tatsächlich eine Alternative zu Assad geben könnte und dass seine Herrschaft nicht alternativlos ist, da gab es ja wirklich Soldaten in Damaskus, die haben ihre Uniform ausgezogen und die einfach an den Straßenrand geschmissen und sind nach Hause gegangen. Das heißt, in diesen Ländern gibt es eine sehr kleine Linie zwischen scheinbarer Stabilität und absolutem Chaos. Und wo genau wir uns auf dieser Linie befinden, ist generell enorm schwer zu sagen. Was ich aber sagen würde, klar, Putin ist extrem effektiv darin, diese Risiken zu minimieren. Und ein Beispiel, in das ich im Buch ein bisschen eingegangen bin, ist die Struktur der Sicherheitskräfte, insbesondere vom Militär. Jeder Diktator weiß im Grunde genommen, dass das eigene Militär oftmals eine der größten Bedrohungen für die eigene Macht ist. Und als Reaktion darauf versuchen sie, ihr Militär so zu strukturieren, dass sie einen Putsch weniger wahrscheinlich machen. Das heißt, man hat nicht nur ein reguläres Militär, sondern man hat auch noch ein paralleles Militär, beispielsweise Söldner oder eine große Miliz. Und dann hat man auch noch eine militarisierte Palastgarde. Und das macht man, weil man es schwieriger machen möchte, für einen einzelnen General einen Angriff auf das Regime zu fahren. Denn dieser General wüsste immer, ich muss durch die Miliz, ich muss durch die Palastgarde. Und weil er das weiß, macht es diesen Versuch weniger attraktiv und dadurch dann auch weniger wahrscheinlich. Aber, und jetzt komme ich zu Putin, es gibt nichts umsonst. Wenn man sein Militär so aufbaut, dass es in Anführungszeichen putschsicher ist, dann reduziert man unweigerlich die militärische Effektivität. Das heißt, ein Militär, was dafür ausgerichtet ist, nicht zu putschen, kann nicht so gut kämpfen. Und das haben wir in der Ukraine auch gesehen. Am Anfang war es für die Russen offensichtlich enorm schwer weiterzukommen. Und das liegt eben auch an diesen Maßnahmen. Das liegt an der Struktur, das liegt an der Korruption, das liegt daran, dass man Leute befördert aufgrund von Loyalität und nicht Kompetenz. Das heißt, man hat permanent diese Zielkonflikte und man kann die Bedrohung hin und her schieben, aber man kann sie nicht auflösen.
Und jetzt hat ja der Putin das Problem des Krieges, weil in dem Moment, wo ich sage, ich führe einen Krieg, brauche ich ein starkes Militär.
Genau.
Wenn ich ihn dann beende, den Krieg, dann kommen die ja alle zurück.
Und das ist in der Tat suboptimal. Also wir wissen, dass Diktatoren oft ihre Macht verlieren, wenn sie Kriege verlieren. Das heißt, das ist das eine Risiko. Weshalb ich über die letzten Jahre auch immer gesagt habe, was Putin angeht, haben wir verhältnismäßig viel Einfluss darauf, ob er an der Macht bleibt oder nicht.
Mhm.
Nicht als Deutschland im Spezifischen, aber als kollektiver Westen. Denn ob Putin den Krieg in der Ukraine gewinnt oder nicht, darauf haben wir natürlich einen großen Einfluss.
Mhm.
Ich glaube allerdings gleichzeitig, dass wir diesen Einfluss nicht unbedingt immer nutzen wollten. Und auch das hat, glaube ich, mit dem Machterhalt von Putin zu tun. Denn ich könnte mir vorstellen, im Bundeskanzleramt oder auch in anderen europäischen Hauptstädten gab es die Überlegung, was passiert denn, wenn Putin glaubt, er steht mit dem Rücken zur Wand, weil er vielleicht den Krieg verlieren könnte. Würde er dann vielleicht Risiken eingehen, die er unter normalen Umständen nicht eingehen würde? Und das hat, denke ich, dazu geführt, dass wir unsere Ukraine-Politik anders kalibriert haben. Was diese andere Gefahr angeht, ich glaube, die ist tatsächlich auch real. Also da sind jetzt hunderttausende Leute, die sind kampferprobt, die haben gesehen, was dieses Regime in der Realität bedeutet, wenn man sich da in der Ukraine durch den Schlamm kämpft. Und wenn die nach Hause kommen, birgt das natürlich auch ein enormes Risiko für das Regime.
Die Atomwaffen hättest du jetzt ruhig schon beim Namen nennen können, oder? Dass er da eine Atomwaffe da reinschmeißt, wenn, wenn er sich bedroht fühlt.
Es ist immer schwierig, weil, also klar, darauf beziehe ich mich. Wahrscheinlich kann man das in so einem längeren Podcast-Format tatsächlich machen, aber ich habe das letztens in einem 5-minütigen Radiobeitrag explizit erwähnt und danach habe ich mir gedacht, das war vielleicht nicht so optimal, wenn das Erste ist, was die Leute zum Frühstück hören.
Also ich kann nach dem, was ich gehört habe, zumindest mal bestätigen, dass im Bundeskanzleramt diese Angst nicht gerade klein war. Und nach dem, was wir gelesen haben, war sie wohl auch bei der Biden-Administration nicht so ganz klein, sodass man auf alle Fälle davon ausgehen kann, dass die ein oder andere Entscheidung, die da getroffen wurde, auch unter Berücksichtigung dessen geführt wurde oder getätigt wurde. Wie real das allerdings ist, das beantwortet die Frage nicht, ne? Oder das Handeln der Beteiligten da nicht. Das andere, wenn dann die Soldaten zurückkommen. Und das ist ja tatsächlich so ein Punkt. Also die einzige Möglichkeit, die der Putin im Grunde hat, ist für einen Frieden, wenn man das unter dieser Maßgabe sieht, die du da gerade genannt hast auch. Der braucht quasi neues Land, um die Soldaten da draufzustellen, dass die definitiv so schnell nicht zurückkommen und irgendeine Macht ihm gegenüber projizieren. Das wäre die einfachste Lösung dann für ihn.
Also mindestens gilt es aus Putins Perspektive, glaube ich, zu verhindern, dass sich diese Menschen zusammentun.
Mhm.
Denn natürlich braucht auch ein Putin-Regime in irgendeiner Form und Weise Legitimität. Wenn auch nur, weil Legitimität dafür sorgt, dass man weniger Gewalt anwenden muss. Und wie wir gerade besprochen haben, ist der Einsatz von Gewalt gegen die eigenen Leute immer risikobehaftet. Und es wird schwer sein, im öffentlichen Umgang diese Leute abzustrafen. Das heißt, für Putin wäre es das Beste, die kommen nicht direkt nach Hause, zumindest nicht in dieser Zahl. Oder wenn sie nach Hause kommen, muss man zumindest dafür sorgen, dass sie sich nicht zu stark organisieren.
Dann kann man natürlich sagen, Russland ist ein großes Land, da verläuft sich auch viel. Also wenn man die jetzt nicht alle nach Moskau holt, dann ist es vielleicht eh gar nicht so groß, das Problem, wie wir es jetzt besprochen haben. Aber das sind ja alles Sachen, die man berücksichtigen muss, wenn man darüber nachdenkt, wie man, naja, einen Frieden da herbeiführt. Und ich sage das jetzt mal unter der Maßgabe, dass ich nicht damit einverstanden bin, wie das bisher läuft. Aber diese Gedanken und diese Lösungen, die man dann vielleicht auch für den Putin haben muss, die kann man nicht ganz ignorieren, ne?
Na, ich glaube, man muss sich wenigstens des Aspektes bewusst machen. Das heißt nicht unbedingt, dass man sozusagen in dieser Logik bleiben muss oder dass man diese Logik annehmen muss.
Mhm.
Würde ich ja zum Beispiel auch sagen mit dem Risiko, was Atomwaffen angeht. Das heißt nicht, dass man keine Waffen an die Ukraine liefern sollte. Aber man muss sich des Risikos bewusst sein, was passieren könnte, wenn man es tut, wenn die Ukrainer tatsächlich vorankommen. Und dann kann man immer noch sagen, ich gehe das Risiko ein.
Mhm.
Oder eben nicht. Oder man schätzt das Risiko vielleicht auch anders ein. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich da ehrlich macht. Und ich glaube, gerade in der deutschen Debatte ist es oft so, dass man Zielkonflikte nicht wirklich diskutiert. Also entweder sind Sachen unmöglich oder man muss sie machen. Mhm. Aber selten geht es wirklich um Abwägungsentscheidungen. Mhm. Und ich glaube, das ist unrealistisch. Also Außenpolitik ist immer Abwägung.
Also da sind wir ein bisschen unehrlich zu uns selbst, aber der Deutsche ist ja auch gern mal überrumpelt, ne? Das ist dann halt so übermannt worden und dann ist es so. Vielleicht zu der Frage, die ja auch in dem Buch verhandelt wird, wie man jetzt so einen Diktator explizit los wird. Und ich glaube, da gibt es ja zwei Aspekte, einmal innen und einmal außen, ne?
Genau, also aus Innenperspektive ist es so, dass die Leute, die am nächsten an der Macht sind, in der Regel auch den größten Einfluss darauf haben, ob der Diktator sich halten kann oder nicht.
Also persönliche Berater, Minister und so weiter.
Genau, also ein russischer Verteidigungsminister hat mehr Einfluss darauf, ob Putin an der Macht bleibt, als ein einfacher Beamter irgendwo in Moskau. Und dieser einfache Beamte hat immer noch mehr Einfluss als ein Ladenbesitzer irgendwo in Sibirien. Das ist die Innenperspektive und da geht es eben vor allem um Militärputsche und verwandte Intrigen. Und aus äußerer Perspektive ist es so, dass wir auch Zielkonflikte haben. Also auch für uns gibt es im Umgang mit Diktatoren wenig umsonst. Generell kann man es vielleicht ein bisschen vereinfachen, wenn man sich drei Gruppen vorstellt. Es geht darum, dass man den derzeitigen Machthaber schwächt, dass man alternative Eliten stärkt und dass man den Massen hilft, sich zu mobilisieren. Denn wenn man nur die ersten beiden macht, dann kommt man leichter in ein Szenario, wo der Diktator zwar fällt, aber es gibt dann eben einfach einen neuen Diktator. Und deshalb ist es immer auch wichtig, dass man die Massen betrachtet und denen hilft, sich zu organisieren und zu mobilisieren und so weiter und so fort. Zur Wahrheit gehört allerdings natürlich auch, die Sachen, die man von außen machen kann, die mit relativ niedrigen Kosten verbunden sind, funktionieren oft am ehesten in Ländern, die noch ein bisschen in der Mitte sind. Ja, also das sind nicht die gefestigsten Diktaturen. Das sind auch nicht unbedingt die Diktatoren, die uns die größten Probleme bereiten. Und wenn es um diese Männer geht, auch meistens sind es Männer, dann heißt es nicht, dass man keine Optionen hat, aber diese Optionen sind in der Regel mit einem weitaus höheren Risiko verbunden.
Wie viele Frauen gibt es denn da?
Es gibt einige Machthaberinnen, die ich im Buch auch behandelt habe. Also ich habe zum Beispiel über Katharina die Große geschrieben. Ich habe auch über eine Königin aus Madagaskar geschrieben. Auch das ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte. Man weiß nicht ganz genau, wie viel davon Fakt ist und wie viel Legende. Aber der Legende nach ist es so, dass diese Königin in Madagaskar rausgefunden hat, dass es einen Plan gibt für einen Putsch gegen sie. Und normalerweise wäre es jetzt so, sie hätte rausgefunden, es gibt diesen Putschplan und sie schreitet sofort ein, um das Ganze zu verhindern. Was sie aber anscheinend gemacht hat, ist, sie hat davon erfahren und sie hat diesen Putschplan, solange es irgend geht, laufen lassen. Und zwar mit dem Gedanken, dass sie dann, wenn es kurz davor steht, noch mehr Leute identifizieren kann, die sich ihr tatsächlich gegenüberstellen. Und das Ganze funktioniert in der Logik von diesem Diktatorendilemma. Denn nur in diesen Momenten der Krise kann man als Machthaber oder Machthaberin in dem Fall tatsächlich klar sehen. Das ist der eine Moment, in dem man sieht, okay, diese Leute sind wirklich loyal und diese Leute absolut nicht.
Und je schwächer man selber wirkt, desto mehr sieht man quasi, ne?
Genau, aber das ist natürlich eine Hochrisikostrategie und deshalb passiert es in der Regel nicht. Aber das ist ein Beispiel für eine weibliche Machthaberin. Und tatsächlich ist es auch so, je nachdem, was in Nordkorea als nächstes passiert, könnte es sein, dass wir in naher Zukunft auch noch eine Diktatorin sehen.
Naja, aber da wissen wir ja auch, dass das meistens Finden sind, die so gestreut werden. Also ich beobachte das auch auf Insta und TikTok. Die Frau hat ja sich ihren eigenen Fanbereich geschaffen. Aber ob das real ist, wissen wir auch erst hinterher. Ne?
Absolut, absolut.
Dann kommen wir doch nochmal zu unserem neuen Diktatorenkandidaten. Ich weiß, die Frage magst du nicht, hast du mir schon gesagt, aber ich werde sie dir jetzt auch aufoktroyieren, ganz diktatorisch. Es gibt gerade sehr große Ängste, was die USA betrifft. Also ich habe festgestellt, Leute, die sich mit diesen Strukturen befassen oder sie auch erlebt haben, triggert es total, dieser Gesellschaftsumbau, den die neue US-Regierung da betreibt. Der wird gerade bei solchen Menschen als quasi Roadmap in Richtung Diktatur wahrgenommen. Bis hin zu, das wird nicht mal mehr Midterms geben, wenn das weiter so geht. Ist das eine Wahrnehmung? Ich meine, die ist ja erfahrungsbasiert oftmals und beobachtungsbasiert und dadurch auch nicht ganz unwissenschaftlich. Aber ist das etwas, wo du sagen kannst, ich verstehe, warum die Menschen so denken? Oder würdest du sogar sagen, ich schließe mich dem an und sehe da auch eine sehr klare Richtung?
Also Trump ist kein Diktator. aber das heißt nicht, dass er nicht gern einer wäre.
Ja.
Ich glaube, die Bedrohung ist absolut real. Was wir sehen, ist im Grunde genommen ein Frontalangriff auf alle Institutionen, die Amerika zu einer liberalen Demokratie machen. Das heißt, die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Trump gerne ein Diktator wäre oder ein König oder was auch immer er sich da genau vorstellt, was steht zwischen Trump jetzt und Trump dem König oder Trump dem Diktator? Ich glaube, da gibt es schon noch einiges. Diese Betrachtungsweise ist aber, glaube ich, insofern nützlich, als dass hier einfach so viel passiert. Also gefühlt gibt es alle halbe Stunde eine neue Headline zu dem Thema.
Mhm.
Und es ist wichtig zu differenzieren zwischen Dingen, die schlicht abscheulich sind und Dingen, die tatsächlich einen signifikanten Unterschied machen können oder die womöglich sogar irreversibel sind, wenn es um die Demokratie in den USA geht. Und aus meiner Perspektive gibt es zwei Sachen, die insbesondere wichtig sind. Das erste ist das Justizsystem und das zweite sind die Sicherheitskräfte. Wenn man es schafft, dass man Gerichte ignorieren kann oder wenn man Gerichte vollends mit den eigenen Richtern besetzt, dann kann man die Demokratie natürlich aushebeln. Schlimmer noch, allerdings ist ein Szenario, in dem man entweder das Militär neutralisiert, zum Beispiel durch Gegengewichte, wie wir eben besprochen haben, oder man übernimmt quasi das Militär und ist dann dazu in der Lage, es für einen eigenen Zweck zu benutzen. Denn wir haben immer diese Vorstellung, dass Gesellschaft durch Gerichte und Gesetze und Richtlinien organisiert werden muss. Und bei uns funktioniert das natürlich auch. Aber in letzter Instanz bringt dir ja ein Gerichtsurteil nichts, wenn du es nicht durchsetzen kannst. Und ob du es am Ende durchsetzen kannst, liegt daran, wer die Männer und Frauen mit den Waffen kontrolliert. Und das ist für mich die größtmögliche Gefahr. Also der absolute Worst Case wäre, wenn wir sowas sehen würden.
Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir da drauf gucken, vor allen Dingen, und das ist ja sehr schwierig in unserer von Medien begüterten Gesellschaft, das Wichtige von dem Unwichtigen trennen im Grunde.
Ja, und ich glaube, das ist enorm schwer, weil die Taktung so hoch ist, dass man quasi bombardiert wird mit Neuigkeiten. Und wie gesagt, viele dieser Dinge sind absolut abscheulich. Man schaut sich das an und man schüttelt mit dem Kopf. Aber nur die wenigsten dieser Dinge sind eben wirklich kriegsentscheidend, ja, um mal sozusagen in dieser martialischen Sprache zu bleiben. Und ich glaube, man muss sich darauf konzentrieren, wie das verhindert werden kann oder wann müssen sozusagen alle Alarmglocken angehen, wenn das wirklich passiert. Für uns ist natürlich aber die größere Frage, wenn wir uns jetzt außenpolitisch überlegen, was das Ganze heißt, ob die USA am Ende eine Diktatur sind oder nicht, ist natürlich auch für uns wichtig, denn wir sind in einem Wertebündnis. Das macht einen Unterschied. Aber die USA müssen nicht zu einer Diktatur werden, um uns enorme Probleme zu generieren. Das heißt, ja, wir sollten uns von außen diese Frage stellen, aber wir können auch enorme Probleme bekommen, selbst wenn das nicht der Fall ist.
Genau, zu dem Problem, wir haben jetzt hier so eine Dreierkaskade an Podcasts mit Gustav Gressel, Jörg Lau und Marcel Dirsus, also dir. Und Gustav Gressel wäre für diese Frage zuständig gewesen. Das ist auch genau der Grund, warum ich das so strukturiert habe, weil es ja tatsächlich eben nicht nur um die Frage geht, entsteht da eine Diktatur, sondern wie verhält man sich seinen Partnern gegenüber? Also da gibt es noch sehr viel Spielraum, auch wenn es eine Demokratie bleibt in den USA.
Genau, und man muss dazu sagen, ich möchte nicht in Alarmismus verfallen. Natürlich kann es so sein, dass die USA eine Demokratie bleibt. Ja, vielleicht ist es so, dass sich die Gerichte durchsetzen können. Vielleicht ist es so, dass die Sicherheitskräfte sich weigern würden, illegale Befehle auszuführen. Vielleicht ist es so, dass die Republikaner sich das anschauen, was Trump machen, und die fangen an, sich tatsächlich zu widersetzen, weil das Ganze so katastrophal ist. Aber momentan sieht es so aus, als wäre Trump in Kontrolle und als würde er einfach mal machen. Und gestoppt wurde er bisher offensichtlich noch nicht.
Und das Problem ist, dass das immer so zeitversetzt ist, ne? Also du hast ein Ereignis und dann geht das ja erstmal einen Gerichtsweg. Das kann dauern bis zum obersten Gerichtshof und dann erst ist eine Entscheidung da und erst dann sieht man es. Das heißt also, man hat auch diese ganzen Vorgänge nicht in einer geballten Form dann vor sich, sondern das ist so ein scheibchenweises Ding, obwohl es sehr aufgeregt alles sichtbar ist für uns.
Stimmt, das ist ganz genauso. Und ich meine, man muss dazu sagen, also es könnte ja noch viel schlimmer sein. Also mittlerweile ist eine meiner größten Hoffnungen für die amerikanische Demokratie die unlimitierte Inkompetenz dieser Menschen. Also das gruseligst mögliche Szenario wäre ja eines, in dem diese Leute nicht nur zu Trump halten, sondern auch noch kompetent sind. Aber das sind sie ja nicht. Also viele von diesen Leuten verstehen überhaupt nicht die Institutionen, die sie da aktuell leiten. Und das hört sich natürlich erstmal schrecklich an, kann aber auch noch zum Vorteil werden, wenn es darum geht, die Demokratie in den USA zu erhalten.
Dazu eine letzte Frage. gehen wir mal davon aus, also ich gehe davon aus, dass er 8 Jahre bleibt, aber das ist so eine innerliche Geschichte. Gehen wir mal davon aus, der ist nach 4 Jahren weg und jemand anders aus dem republikanischen Lager versucht dann Präsident zu werden. Kann man denn wirklich sagen, dass Trump dann weg ist? Also dieses Denken, dieses Streben, ist das nicht sehr wahrscheinlich aus dem, was du uns gerade auch gesagt hast, dass uns das in irgendeiner Form erhalten bleibt?
Ich befürchte ja. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt auf so einer negativen Note enden, aber ich glaube, es ist so, dass die Dinge eben noch weitaus schlimmer sein könnten. Mhm. Also ein J.D. Vance zum Beispiel ist augenscheinlich extrem intelligent. Man muss nicht seiner Meinung sein, aber das ist jemand, der den gleichen Umbau wahrscheinlich weitaus effektiver betreiben könnte. Und das ist für mich, wie gesagt, eigentlich das bedrohlichste Szenario. Also sozusagen die Trump-Idee, aber kombiniert mit tatsächlicher Kompetenz und Effektivität. Allerdings ist es natürlich auch so, dass Trump die Leute ja wirklich in einen ungemeinen Bann gezogen hat. Mhm. Also er kann nur machen, was er macht, weil die Leute ihn eben so stark unterstützen. Und ob das jetzt zum Beispiel bei einem J.D. Vance der Fall wäre, das weiß ich nicht.
Ja, das ist dann noch der Schutzwall gegen ihn. Aber was bedeutet das alles für uns? Wenn wir, ich weiß nicht, vielleicht finden wir jetzt noch irgendwas Positives, wie wir hier rausgehen können. Also das Framing deines Buches ist ja schon in die Richtung, dass nichts von dem, was da ist, quasi deterministisch ist, obwohl das ein sehr starkes System ist. Aber es gibt ja Möglichkeiten, dass Gesellschaften sich dagegen wehren, dass sie Diktatoren wegbekommen. Und wenn vielleicht eine etwas positivere Grundlage da ist als bei einer richtigen Diktatur, würde man ja auch vielleicht bei den USA sagen können, naja, da gibt es noch viele Möglichkeiten, die greifen können, ehe wir an diesem Punkt sind. Man muss halt nur darauf achten, dass man nicht dahin kommt.
Total. Und ich muss tatsächlich sagen, die Arbeit an dem Buch hat mich weitaus hoffnungsvoller gemacht. Also
echt?
Ja, absolut. Also es gibt natürlich im Buch das ein oder andere, was, wie gesagt, recht deprimierend ist. Mhm. Aber ich habe mich jetzt insgesamt so intensiv und so lange mit den Schwächen von Diktaturen befasst, dass ich viel positiver auf die Welt schaue. Also ich glaube, anteilig sind die Leute in so schlechter Stimmung, weil wir in den letzten Jahren so viel darüber geredet haben, was die Schwächen von Demokratie sind, mhm, und wann sie fallen. Und das ist irgendwie, das hat sich fast so unausweichlich angefühlt. Aber wir haben nicht darüber geredet, zumindest nicht in ausreichendem Maße, was die Schwächen von diesen anderen Systemen sind. Und da gibt es unglaublich viele. Und auch wenn die Dinge momentan vielleicht nicht so aussehen, als würden sie sich in die richtige Richtung entwickeln, ist es, glaube ich, einfach zu, es ist zu früh, um das wirklich zu beurteilen. Also, mhm, wenn wir jetzt mal den arabischen Frühling nehmen. Als das passiert ist, gab es ja eine große Aufregung und die Leute haben sich gefreut. Diese Diktatoren sind gefallen und jetzt kommt die Demokratie. Und dann ist ja ein Land nach dem anderen gefallen. Mhm. Ja, und dann am Ende gab es dann eben nur noch Tunesien. Und auch da haben sich die Dinge jetzt nicht zum Guten entwickelt. Aber wir wissen es nicht. Also wir wissen nicht, was tatsächlich am Ende dort passiert. Vielleicht schauen sich Historiker in 100, 200 Jahren den Sachverhalt an und die sagen, was da im arabischen Frühling passiert ist, das hat vielleicht nicht direkt zu einer Verbesserung geführt, aber das war ein Schlüsselmoment auf dem Weg zur Demokratie im Nahen Osten. Denn es ist ja auch so, dass diese Umbrüche in Europa oftmals nicht Friede, Freude, Eierkuchen waren. Also wenn wir uns die Französische Revolution angucken, da hätte nach ein paar Jahren vielleicht auch nicht jeder gesagt, das läuft super. Ja, da gab es auch Exekutionen, Konflikte, das war auch enorm schwer. Und ich würde sagen, wenn man sich die Dinge in einem noch längeren Zeitstrahl anschaut, dann bewegen wir uns absolut in die richtige Richtung. Also vor 200 Jahren gab es im Grunde genommen keine richtige Demokratie auf der Welt. Selbst am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es riesige Ländereien auf der Welt, die irgendwie aus London regiert wurden, was natürlich auch völlig absurd ist. Ja, also wir hatten noch riesige Kolonialreiche. Und jetzt unterhalten wir uns überhaupt über diesen Rückgang der Demokratie, weil Demokratie für viele von uns total normal geworden ist. Und das ist ja eigentlich was total Tolles.
Ja, es fällt einem immer so ein bisschen schwer, wenn man so eine Perspektive auf 80 Lebensjahre hat, dann so in 200 Jahren zu denken, na, da wird schon alles gut werden. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Hast du mal gezählt, wie viele Diktatoren du dir angeguckt hast?
Gezählt habe ich es nicht, aber ein Ziel im Buch war tatsächlich, dass man sich eben nicht nur die üblichen Verdächtigen anschaut.
Ja, das ist gelungen.
Genau, also ne, ich wollte nicht Hitler, Stalin, Mao machen, sondern ich wollte mir Leute aus Paraguay anschauen oder Westafrika oder dem Nahen Osten oder Südostasien. Und ich wollte im Grunde genommen die seriöse Forschung kombinieren mit Anekdoten und Geschichten, die das Ganze ein bisschen leserlicher machen. Denn Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass in der Breite der Gesellschaft über diese Themen nachgedacht wird. Und da nützt es nichts, wenn man was Trockenes schreibt, was am Ende von 11 Leuten gelesen wird.
Ja, also ich muss sagen, für mich hat das sehr gut funktioniert. Ich habe das, wir hatten jetzt gerade, bevor wir beide hier aufgenommen haben, die Wochenfolge der Mikroökonomen und da habe ich dich da als Pick reingenommen. So frei war ich mal. Habe ich mir natürlich ein bisschen einfach gemacht, hätte ich auch trennen können, aber ich finde es absolut lesenswert, vor allen Dingen auch in dem Sinne, dass wir, wie du gerade eben gesagt hast, wir müssen halt tatsächlich einfach mal drüber nachdenken und in dem Sinne wird dann auch tatsächlich die Demokratie wieder etwas stärker, als man sie vielleicht wahrgenommen hat, ohne sich mit den Diktaturen zu beschäftigen. In dem Sinne, Marcel Diersus, vielen Dank für das Gespräch und für das Buch.
Vielen Dank für die Einladung. Schönen Tag noch.
Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, da findet ihr alles weitere. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis bald mal wieder. Tschüss.
Das war Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.